Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wie ist das mit dem Arbeiten? Sagt die Bibel uns da eigentlich auch was drüber? Übers Arbeitsleben? Ich glaube schon. Wir finden in der Bibel das Wort Arbeit eigentlich oft genug und ganz unterschiedlich. Arbeit ist das halbe Leben, sagt man. Mag ja sein, aber manchmal beschäftigt uns diese Hälfte ganz schön lange und manchmal ist die andere Hälfte auch nicht gerade ohne Konflikte. Arbeit, das halbe Leben, ist das schon immer so. Ich möchte uns kurz so mitnehmen auf so eine Reise. Da finden wir gleich am Anfang, dass Gott den Menschen geschaffen hat für die Arbeit. Manchmal haben wir so den Eindruck, wenn Gott den Menschen erschafft, als hätte Gott unsere Vorfahren Adam und Eva ins Schlaraffenland gesetzt. Das Schlaraffenland, das wissen Sie, das ist da, wo man sich auf die Wiese legt und die Früchte wachsen einem in den Mund. Ja, das wird aber uns in der Bibel nicht beschrieben. Da lesen wir, dass Gott den Menschen schuf zu seinem Bild, als Gottes Ebenbild, als Mann und als Frau, und dass er sie segnete und sagt, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische, Meer und Vögel am Himmel, über die Tiere auf dem Boden. Nun könnte man das ja noch so verstehen, dass dieses Herrschen irgendwo das Herrschen eines Tyrannen ist, der dann sagt, es gehört alles mir, ich kann damit machen, was ich will. Aber dass Gott das anders gemeint hat, das wird auch deutlich, wenn Gott das nochmal präzisiert und sagt, Gott brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Und wenn man die Angaben mal schaut, wie groß dieser Garten war, von welchen Flüssen der damals so umgeben war, dann war das für einen Zwei-Personen-Haushalt eine ganz schöne Fläche. Und das ohne Traktor und ohne Mähdrescher. Also irgendwie hat der Mensch damals ganz schön Aufgaben von Gott bekommen. Bearbeiten und vor allem bewahren. Die Arbeit des Menschen bestand darin, dass er das alles mal ordnet. Wir lesen dann, dass Gott den Tieren auch einen Namen gegeben hat, sodass er gesagt hat, ja, das hier ist das Eichhörnchen und das ist das Känguru. Und die hüpfen zwar beide, aber man darf sie nicht verwechseln. Und so gibt Gott dem Menschen aber auch Grenzen. Eine wichtige Aufgabe des Menschen war es, diese Grenze zu wahren. Dass Gott sagt, ich gebe dir die Verantwortung, das Böse, den Bösen draußen zu halten. Und das war nicht so, dass der Mensch jetzt irgendwo sagt, jetzt machen wir erstmal Bundeswehr und rüsten uns auf und schaffen Panzer an, sondern es war eigentlich ganz einfach, dass Gott gesagt hat, es ist im Grunde, du brauchst keine Waffen dafür. Du brauchst kein Schwert und keine Raketen und keine Panzer. Du brauchst bloß deine Finger im Zaum halten und von diesem Baum nicht zu essen. So einfach kann es sein. Ich gebe dir diese Möglichkeit, halt das Böse draußen. Sobald du davon isst, ganz egal, was die Schlange dir verspricht, wirst du dem Tod verfallen sein. Gott hat also den Menschen geschaffen und hat uns Aufgaben gegeben. Im Garten zu leben, der Garten war nicht nur Arbeitsplatz, sondern zugleich Lebensraum. Dieser Garten, der diente der Versorgung. Interessant ist, dass Gott sagt, ich gebe den Tieren, die kriegen das grüne Kraut, was da so wächst. All das Zeug, also die sind die Vegetarier. Und ihr kriegt die Früchte, die auf den Bäumen wachsen, außer von diesem einen Baum. Und ihr seid dafür verantwortlich, hier für Ordnung zu sorgen. Tiere, Menschen, Pflanzen. Menschen bekommen die Aufgabe, das zu verwalten im Namen und Auftrag Gottes und ja, das Böse, den Bösen draus zu halten. Es ist sozusagen ein Dienst an dieser Schöpfung. Die Tiere, die können das nicht, aber der Mensch hat die Fähigkeit, hat die Aufgabe, das so zu tun, das so zu verwalten im Auftrag Gottes. Es ist nicht ein Tyrann, der Mensch, sondern er ist ein Diener, der dieser Schöpfung dient, indem er die Fähigkeit hat, nach dem Willen Gottes zu fragen und danach zu handeln. Und einen wichtigen Punkt, den Gott noch gibt, ist, dass Gott einen Ruhetag von Anfang an einführt. Also Gott gibt dem Menschen Arbeit, aber er begrenzt sie auch. Er macht deutlich, du bist nicht zum pausenlosen Arbeiten geschaffen. Ich frage mich zwar wirklich, warum Gott einen Ruhetag gebraucht hat in seiner unerschöpflichen Kraft, und trotzdem sagt er, ich halte das ein. Und wenn Menschen sagen, ich brauche keinen Ruhetag, dann heißt das so ein bisschen, ich bin stärker als Gott. Ne? Also wenn Gott den Ruhetag eingehalten hat, dann können wir es allemal. Gott nimmt also einen Tag ganz besonders, das heißt, er heiligt ihn. Und heiligen heißt ja, dass es Gott gehört. Gott sagt, dieser Tag gehört mir. Der gehört nicht in erster Linie dem Sofa und dem Fernseher oder sonst irgendwelchen Volksfesten, der gehört mir. Das ist der Tag, wo ihr alle Arbeit liegen lassen dürft und mit Freuden mich ehren, mit mir sprechen, in meinem Wort lesen, wo wir miteinander Zeit haben, sagt Gott. Der Garten ist also der Ort des Arbeitens, er ist der Lebensraum, in dem sie sind, und er ist zugleich der Ort der Begegnung mit Gott. Sie müssen nicht aus dem Garten raus, um Gott zu begegnen, sondern Gott ist in ihrer Mitte, er bewegt sich unter ihnen und es ist nichts dazwischen, was sie trennt. Es gibt keine Spaltung zwischen dem Leben mit Gott und der Arbeit. Jetzt wissen wir natürlich, dass genau das, was der Mensch nicht tun sollte, genau das passiert ist. Dass nämlich der Mensch genau das gemacht hat, nämlich von diesem Baum zu essen, den er nicht essen sollte. Und die Folgen sind ganz eklatant. Der Erdboden soll deinetwegen verflucht sein. Ja, du sollst dein Leben lang musst du dich abmühen. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du musst von den Pflanzen des Feldes leben, die vorher die Tiere gegessen haben. Ne? Das kriegt der Mensch jetzt, das Gemüse. Jetzt gibt es nicht mehr nur Obst, sondern auch Gemüse. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Hier werden einige ganz eklatante Folgen genannt, die diese Entscheidung, diese verhängnisvolle Entscheidung des Menschen hervorbringt. Als der Mensch Gott gekündigt hat, er hat gesagt, dich möchte ich nicht mehr als Herrn über mich haben, ich möchte selber Gott sein. Die Schlange hatte versprochen, ihr werdet sein wie Gott. Und die Folge ist, dass Gott sagt, das ist kein Fortschritt, wie man euch weiß gemacht hat, sondern es ist ein Rückschritt. Der Mensch fällt zurück auf den Staub, wo er herkommt. Es ist nicht ein Schritt nach vorne, sondern ganz weit zurück. Aber die Folgen sind, die Gott nennt hier. Die Arbeit wird mühsam. Die Arbeit wird zur Last. Und da sind verschiedene Aspekte dabei. Es ist Last, weil es kräftezehrend wird, erschöpfend. Der Garten bringt nicht das hervor, was er soll. Und jeder, der schon mal irgendwo 3 Wochen den Garten sich selber überlassen hat, weiß, wovon wir sprechen. Ja, da wächst all das, was man nicht brauchen kann. Und das, was man will und was man essen will, das geht dann einem dazwischen. Und das führt dazu, dass Arbeit frustrierend ist. Frustra, lateinisch vergeblich. Ja? Wenn man sieht, ich habe vergeblich gearbeitet. Ich habe jetzt irgendwo da was aufgebaut und es ist nachts zusammengebrochen, dann ist es vergeblich. Es ist Frust, es bringt nichts. Ich hätte es auch gleich sein lassen können. Das Scheitern gehört dazu zum Arbeiten. Und vieles, was wir aufbauen und wo wir stolz drauf sind, erweist sich dann im Nachhinein als verhängnisvoll. Ach, was waren die Menschen froh, als da einer dann gestern das Automobil erfunden hat, ne? Und heute sagen wir, wie kriegen wir das Ding wieder weg aus unserem Alltag? Aber die Pferdekutsche ist auch keine Alternative. Und es hat Auswirkungen auf den Sinn. Welchen Sinn hat das Arbeiten? Da gibt es die einen, die stürzen sich in die Arbeit. Für die ist Arbeit der Lebenssinn. Und dann steht auf dem Grabstein, Arbeit war sein Leben. Und ich denke, der Ärmste. Der Ärmste. Wenn Arbeit der ganze Lebenssinn ist, was ist denn dann, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Wird man ausrangiert, zum Alteisen geworfen, weil man nichts mehr leisten kann? Oder für andere ist Arbeit nur das lästige Übel, diese lästige Unterbrechung zwischen zwei Wochenenden. Warum muss denn dieser schöne Urlaub immer von diesen 48 Wochen Arbeit unterbrochen werden? Ne? Könnte doch einfach so weitergehen. Und dann leben manche Menschen wirklich nur von Freitagnachmittag bis Montagmorgen und sagen, oh, jetzt beginnt der Montag. Ja? Leben ist wie Robinson, alle warten auf Freitag. Der Sinn des Arbeitens geht uns verloren und viele sagen, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das alles tue. Ich tue das nur, dass ich irgendwo meine Brötchen kriege und alles andere ist mir doch egal. Psalm 90 greift das schon auf, ja, wenn man so 80, 90 Jahre und dann heißt es, dann schauen wir auf unser Leben zurück und selbst die Sachen, die uns so kostbar erschienen sind, erweisen sich als vergebliche Mühe. Da hat sich ein Ehepaar ein Haus gebaut. Sie haben 40 Jahre abgezahlt, bis alle Schulden los waren. Und wenn sie das endlich genießen können, dann sind sie so alt und so gebrechlich geworden, dass sie eigentlich ins Heim gehen. Und die Kinder das Haus verkaufen, weil sie sagen, wir brauchen die Bude nicht. Ist das der Sinn des Lebens? Die Arbeitswelt selber ist gestört. Ja, da gibt es ja nicht nur die Arbeit als solche, dann gibt es den Egoismus, ja, der zum Kapitalismus führt, dass der sagt, ja, ich möchte ein bisschen mehr verdienen als du und deswegen steche ich dich aus und deswegen mache ich dein Geschäft kaputt, damit ich mehr verdiene. Die Konkurrenz, man gönnt einander nicht, dass der andere ein größeres Auto sich leisten kann. Die Ausbeutung, dass Menschen nicht das bekommen, was sie eigentlich verdienen, sondern gerade so viel, wie es sein muss, damit sie nicht aufhören. Und tun wir nicht so, als wäre das irgendwo kein Thema für uns. Ne? Wir sagen, ja, wir müssen uns die Arbeit angenehmer machen und dann, ja, und für die schönen Displays, die wir dann in den modernen Traktoren haben, damit nicht nur die Dornen und Distel uns beschäftigen, da sind dann schöne Displays drin und für die sind Kinder in irgendwo in Zentralafrika in den Bergwerken und holen die Sachen daraus. Und da hängt vieles zusammen, wo wir eigentlich Teil eines Systems sind, das uns zum Verzweifeln bringen könnte. Die Ungleichheit. Die einen ertrinken in Arbeit und haben keine Ruhe mehr und die anderen sind arbeitslos und würden gern was arbeiten. 1. Mose 3 fängt im Hebräischen an mit einem Wort aber. In den deutschen Übersetzungen wird das nicht immer deutlich. Aber die Schlange. 2 Kapitel lang wird beschrieben, wie Gott das alles herrlich eingerichtet hat. Und dann kommt in Kapitel 3 aber. Und das betrifft auch unser Leben mit der Arbeit. Es könnte so schön sein, aber. Dieses aber, der Absturz, der hat das draus gemacht, dass wir eben nicht so leben und arbeiten können, wie es eigentlich schön wäre. Was heißt jetzt aber, wie leben wir denn jetzt in einem Arbeitsleben jenseits von Eden? Wie kann man denn heute leben und arbeiten in dieser Welt? Gott setzt hier einige Grenzen. Also es gibt ja das eine, was Gott sagt, es ist die sofortige Ausweisung aus dem Garten Eden. Der Mensch fliegt sofort raus. Und man könnte sagen, wird es denn nicht reichen, wenn irgendwo das Unkraut plötzlich den Garten bewässert? Muss jetzt der Mensch auch noch raus aus dem Garten? Aber Gott gibt eine interessante Begründung. Er sagt, damit der Mensch jetzt nicht auch noch vom Baum des Lebens isst. Und damit er in diesem Zustand nicht auch noch ewig lebt. Damit dieser unerträgliche Zustand nicht zur Ewigkeit wird. Deswegen muss der Mensch raus. Und damit ist eine gute Botschaft verbunden, nämlich, dass dieser Zustand ein Ende hat. Es ist traurig, ja, dass der Tod hier eintritt, aber es ist auch ein Hoffnungsschimmer darin, dass der Mensch eben nicht ewig lebt ohne Gott. Wir träumen manchmal heute davon und sagen, man muss das Leben verlängern und verlängern. Und manchmal ahnen wir davon und sagen, das, was dann noch irgendwo, was man dem Tod gewaltsam abtrotzt, ist das denn immer das, was wir uns erträumt haben? Und Gott sagt, ich möchte eigentlich was anderes. Aber dieser dornige und distelvolle Acker hat auch was Gutes. Man mag es kaum glauben, nämlich die Arbeit gibt dem Menschen Struktur. Ich bin überzeugt, ein Mensch, der von Gott getrennt ist, der die Maßstäbe verloren hat, der nicht mehr weiß, was Gott will, ein Mensch, der die Bindung zu Gott verloren hat, ist überhaupt nicht fähig, im Schlaraffenland zu leben. Wir könnten es gar nicht mehr aushalten. Irgendwelche findigen Forscher haben das mal ausprobiert und haben irgendwo eine ganze Reihe Ratten irgendwo zusammengesperrt und haben denen zu essen, zu trinken gegeben. Die Sonne hat geschienen, es war alles prächtig. Die haben paradiesische Zustände gehabt, bis sie sich gegenseitig gefressen haben. Und ich behaupte mal, bei Menschen wäre es nicht viel anders. Nehmen die Menschen im Bierzelt, sie haben zu essen, zu trinken, sie haben Musik, sie haben alle schöne Gesellschaft. Und womit endet's? Mit der Schlägerei. Also ich befürchte fast, dass das von Gott ja eine Schutzmaßnahme ist, dass er sagt, ich gebe eurem Leben Struktur, wie es da in Sprüche heißt. Der Hunger treibt ihn an die Arbeit. Sonst würde er sich gehen lassen. Es gibt, ich habe von mehreren amerikanischen Milliardären gehört, die aus einem ganz bestimmten Grund ihr ganzes Vermögen verschenken an irgendwelche Stiftungen, weil sie sagen, ich möchte das nicht meinen Kindern hinterlassen. Und nicht, weil sie ihre Kinder nicht lieb haben, sondern weil sie sagen, ich habe so oft gesehen, wie Kinder großes Vermögen erben und dann irgendwann mit 35 in Drogentod enden und irgendwo ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, weil sie die Struktur nicht brauchen. Und deswegen machen Eltern so verrückt, dass sie sagen, ich verschenke alles, damit meine Kinder wieder von vorne anfangen müssen, weil nur das ihrem Leben Struktur gibt. Gott setzt es so und sagt, ja, ihr braucht das, ihr Menschen braucht das offensichtlich. Jetzt hat Gott aber unsere Bestimmung nicht vergessen. Das, wofür er uns eigentlich geschaffen hat. Und da finde ich jetzt ein interessantes Wort, das ist aus Jesaja 43. Da beschwert sich anscheinend Israel, dass es ihnen so schlecht geht und jetzt sind sie da in der Gefangenschaft und sollen es auch noch Opfer bringen und es kostet und wer soll das alles zahlen und so. Und dann sagt Gott, hey, jetzt jammert nicht rum, Leute. Tut doch nicht so, als wäre das für euch jetzt irgendein Opfer, was ihr tut. Und Gott sagt, überlegt doch mal, was eure Sünde mir an Arbeit macht. Wir denken, ach ja, Adam, hättest du damals noch nicht in diese Frucht gebissen, ja? Dann könnt ihr heute alle gemütlich das Leben genießen. Und Gott sagt, denkst du eigentlich dran, was diese Entscheidung und deine Entscheidung heute gegen mich und gegen mein Wort, was das mir an Arbeit macht? Es ist ja nicht nur Gottes Arbeit, dass er uns immer wieder zur Umkehr ruft, dass er immer wieder sagt, Leute, denkt doch mal, schaut doch mal in dieses Buch, da stehen doch hilfreiche Sachen drin, da stehen doch so Dämme gegen das Böse drin, wenn ihr die beherzigt, dann könnt ihr es in Grenzen halten. Es ist ja auch die andere Arbeit, dass Gott Mensch wird, dass er sich in Jesus unsere ganze Verlorenheit, unsere Sünde, unsere Schwachheit, unsere Krankheit, unsere Torheit aufladen lässt und trägt sie ans Kreuz Und er bricht auf dem Weg dorthin zusammen, weil die Last so groß ist und er trägt sie trotzdem. Und Gott sagt, denk an die Arbeit, die es mir macht, deine Sünde zu tragen. Denk an die Arbeit, die es mir eingebrockt hat. Denn Jesus hat uns freigekauft, weil Gott über all dem Arbeitsleben und über all dem, was uns zu schaffen macht, nie das aus dem Blick verloren hat, dieses Ziel, dass er sagt, ich möchte euch da wieder hinbringen, zu dem ich euch mal geschaffen habe. Wer jetzt Jesus kennenlernt, bekommt eine neue Richtung für seine Arbeit. Nein, Arbeit ist nicht sein Leben. Unser Leben ist Christus. Arbeit ist nicht der Lebensinhalt und Arbeit ist schon gar nicht das, was man übers Kassett geschrieben hat, Arbeit macht frei. Arbeit ist ja etwas, was unser Leben hier ausmacht, aber es ist der Ort, wo wir mit Hilfe Gottes von dem sprechen dürfen, der sich die Arbeit gemacht hat, uns zu retten. Es ist der Ort, wo wir wissen dürfen, es gibt eine Grenze. Die Arbeit darf mich nicht auffressen. Gott hat nicht nur einmalig diesen Sonntag gegeben, damit ich nicht vergesse, wofür ich geschaffen bin. Er hat mir die Gemeinde gegeben, wo wir miteinander füreinander einstehen, füreinander beten, einander Anteil nehmen, wo wir Lasten gemeinsam tragen dürfen. Und er hat uns einen Ausblick gegeben, dass er sagt, ich möchte euch davon befreien. Er hat seinen Leuten gesagt, lebt nicht wie die Völker, die mich nicht kennen, wie die Heiden, die meinen, von unserem Rackern und Schaffen und Sorgen würde das Leben abhängen. Wir wissen, dass Arbeit sehr vergeblich sein kann. Wir wissen, dass Menschen sich jahrzehntelang was aufbauen und da kommt eine Sturzflut und alles ist davon. Wir wissen, dass das passieren kann. Und da sagt Jesus jetzt, wenn deine ganze Sorge meiner Herrschaft gilt, wenn du zuerst und zuallererst nach meiner Herrschaft trachtest, dann werde ich dafür sorgen, dass dir das zufällt, was du zum Leben brauchst. Du bist nicht in der Hand von irgendwelchen Bossen und Arbeitgebern. Du bist zutiefst in meiner Hand. Und vielleicht gebrauche ich jetzt deinen Chef, dass du was auf dem Teller hast und auf dem Konto. Vielleicht gebrauche ich deinen Betrieb, dass du Arbeit hast, dass du Struktur hast. Aber es kann auch sein, dass dieser Betrieb irgendwann pleite ist, sagt Gott. Und dann werde ich dir eine neue Aufgabe, einen neuen Lebensabschnitt geben. Und dann werde ich für dich sorgen, dass du in mir geborgen bist und mir vertrauen darfst. Und ich habe interessante Beispiele gehört, wo Leute gesagt haben, ich wusste zum Beispiel nie, was für einen Beruf ich ergreifen soll. Und dann hat mir einer einen Tipp gegeben von einem Beruf, den habe ich noch nie vorher gehört, ja. Da hat er sich damit beschäftigt und hat dann den Beruf gelernt und mit seinem Lehrstück dann, als er seinen Abschluss abgeschlossen hat, wurde er Bundessieger. Das beste Ergebnis in ganz Deutschland abgeliefert. Und plötzlich hat er gemerkt, da führt mich Gott in etwas hinein, was ich nie vorher gesehen habe. Und dann kann das passieren, dass Gott sagt, so, jetzt hast du 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet, jetzt habe ich eine neue Aufgabe für dich. Wie der Malermeister mit der eigenen Firma und 15 oder 20 Leuten, die er beschäftigt hat, der plötzlich dann bei uns sitzt in der Gemeinde und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll da die Leitung eines Freizeitheims übernehmen. Und die Verwandten haben gesagt, du spinnst, du bist doch verrückt. Du hast Aufträge für die nächsten 2 Jahre? Mach doch kein vernünftiger Mensch. Und er hat gesagt, doch. Und dann treffe ich ihn Jahre später und sage, hier, was ist draus geworden? Da sagt er, super, ich bin an dem Blatt, wo Gott mich gebraucht. Ich bin genau da, wo Gott mich haben will. Und es war goldrichtig, das so zu machen. Und in all dem bleibt das bestehen. Jemand, das fand ich so schön, sagte, Gott hat den Garten Eden 2.0 geplant. Garten Eden 2.0, die Neuauflage. Gott wohnt inmitten seines Volkes. Und wir leben für ihn. Und da kommt keine Sünde mehr rein. Da hat nämlich Gott das getan, was wir nicht geschafft haben, der Sünde den Riegel vorzuschieben. Und dann sagt er, dazu lade ich dich ein. Ich werde dich nicht dem überlassen, was in dieser Welt manchmal die Realität ist. Aber ich habe etwas vor mit dieser Welt und über diese Welt hinaus. Wie leben wir im Berufsalltag? In dem Wissen, dass Jesus uns freigekauft hat. In dem Wissen, dass wir in seiner Gegenwart leben. Als treue Verwalter dessen, was er uns anvertraut hat. Das kann sein, dass wir unsere Fähigkeiten im beruflichen Alltag einsetzen. Das kann sein, dass wir sie in der Gemeinde einsetzen. Das, was er uns anvertraut hat, mit der Zeit und den Kräften, dem Geld, das wir haben, Gott zu dienen. Dienen dieser Welt und den Menschen, zu denen er uns sendet. Und zugleich in der Erwartung, dass das, was hier unser Alltag ist, nicht die Ewigkeit ist, sondern dass er darüber hinaus noch was Besseres hat. Es bleibt was Vorläufiges. Ja, auch in diesem Vorläufigen ist Gott dabei. Aber es ist nicht diese Sinnlosigkeit, die manchmal bleibt, wenn vieles, was wir in dieser Welt tun, eben doch sich irgendwann als vergänglich erweist. Manches in dieser Welt zeigt es uns ja auf, dass vieles von dem, was wir so toll finden, irgendwo vergänglich ist. Ja? Wie viele Erfindungen haben wir gemacht, wo wir gesagt haben, hätten wir die bloß nicht gemacht. Viele Erfindungen versprachen uns ein viel besseres Leben und heute sagen wir, ach, hätten wir nicht gebraucht, ja. Und doch bleibt über dem der Plan Gottes, dass er sagt, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Dort wohnt Gerechtigkeit, weil ich dort wohne. Und dazu habe ich euch bestimmt. Aber jetzt schon könnt ihr Zeichen meiner Herrschaft aufrichten, da wo ihr lebt. Indem ihr verlässlich arbeitet in eurem Beruf. Indem ihr das euch Aufgetragene so tut, wie ich es möchte. Indem ihr nicht andere über den Tisch zieht und sagt, ja, dummer Kerl, hat's nicht gemerkt, dass ich ihn betrogen habe. Sondern in dem Wissen, wie ein Mann mal sagte auf der Arbeit, da haben die Leute gesagt, oh, heute müssen wir nichts tun, ne? Sei doch nicht so dumm, der Chef ist heute nicht da. Lass uns auf dem Tisch tanzen. Da sagt er, meiner ist noch da. Mein Chef ist da. Jesus ist der Herr und er ist dabei. Ob im Ruhestand oder in der Arbeit, in der Schule, in der Ausbildung oder im Urlaub, er ist da. Er hat Gutes vor mit uns. Amen.